herzliches Moin hier aus dem wunderschönen Ostfriesland. Mein Name ist Christina Breuns und ich bin redaktionell verantwortlich für diese Sendung. Ab heute moderiere ich alle vier Wochen das Unterhaltungsmagazin Kein Blatt vorm Mund. Im Berufsleben bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber meine Berufung sind Igel in Not. Aus diesem Grund bin ich Gründungsmitglied und erste Vorsitzende des Igelverein Aurich e.V. Meine Studiogäste sind Menschen aus Ostfriesland, die sich beruflich oder aus Berufung für ihre Mitmenschen einsetzen, sich für Tiere und die Natur engagieren oder den Genuss fördern. Frei nach dem Motto, man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Mein erster Studiogast ist Rajek de Vries. Über seinen Beruf und seine Berufung unterhalten wir uns nach der ersten Musik. Sunday Morning von den Maroon 5. Bit Glick. Sie hören das Unterhaltungsmagazin Kein Blatt vorm Mund. Mein Name ist Christina Breuns und mit mir hier im Studio ist Rajek de Vries. Moin, Rajek. Schön, Moin. Dass du da bist.
Dankeschön.
Rajek, als erstes möchte ich von dir wissen, was ist dein Beruf?
Also ich bin vom Beruf aus Notfallsanitäter, jetzt derzeit beim Rettungsdienst Landkreis Aurich, seit 2020 examiniert.
Okay, jetzt erklär mir nochmal den Unterschied zwischen Notfallsanitäter und Rettungssanitäter. Du bist Notfallsanitäter.
Genau, ich bin Notfallsanitäter. Ein Team auf dem Rettungswagen besteht immer aus zwei Personen, einem Rettungssanitäter und einem Notfallsanitäter. Mhm. Und der Unterschied zwischen den beiden Qualifikationen ist, dass der Notfallsanitäter eine dreijährige Ausbildung mit Staatsexamen ist, mhm, und der Rettungssanitäter eine, ja, kann ich am besten erklären, eine Weiterbildung ist. Der übernimmt dann zum Beispiel die Verantwortung auf dem Krankentransportwagen, während der Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen die Hauptverantwortung trägt und der Transportleiter ist.
Und seit wann machst du das schon?
Insgesamt habe ich angefangen, im medizinisch-pflegerischen Bereich zu arbeiten nach meinem Abitur 2013. Mhm. Ich bin vom FSJ im Rettungsdienst in die Krankenpflegeausbildung gegangen und von da aus dann in die Notfallsanitäterausbildung und jetzt seit 2020, wie gesagt, examiniert.
Okay, das heißt ja, ihr seid mindestens zu zweit auf dem Rettungswagen. Und einer von euch muss ja auch das Fahrzeug steuern. Da kommen ja auch ganz hohe psychische Belastungen, weil ihr fahrt ja schon ihr müsst das schon beeilen, um zu einem Notfall zu kommen. Da sind dann Leute, die eventuell auch den Weg nicht frei machen, dass man da schlecht durchkommt. Dann kommt ihr da hin, dann müsst ihr jemanden versorgen, vielleicht mitnehmen, dann wieder unter Hochdruck zurück ins Krankenhaus. Die Frage ist, in welches Krankenhaus? Wie verarbeitet man das? Also was macht man nachher, um den Stress wieder abzubauen, der sich da aufbaut?
Also was auf jeden Fall gut funktioniert, ist mittlerweile, dass man in der Ausbildung schon darauf trainiert wird, solche, mhm, Notfallsituationen fachmännisch abarbeiten zu können. Man hat gewisse Schemata, an die man sich hinanlangelt im Notfall. Und man lernt das halt so, dass man halt so wenig wie möglich übersieht. Und dadurch kann man sehr schnell mittlerweile auch Erkrankungen erkennen oder genau herausfiltern, was hat der Patient jetzt gerade, was braucht er jetzt gerade. Mhm. Und ja, man steht unter einem enormen Stress. Es gibt natürlich auch Einsätze, die weniger stressig sind. Sowas gibt es ja auch bei uns. Aber natürlich durch die Einsatzfahrten mit Sonder- und Wegerechner, also mit Blaulicht und Horn durch die Stadt oder über die Landstraße und dann schnell wieder zurück oder zum nächsten Einsatz, manchmal auch ohne Pause dazwischen. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass man auch danach viel mit den Kollegen redet. Also so machen wir das auch, dass man nach schweren Einsätzen auch mal kurz sich die Zeit nimmt und mit dem Kollegen zusammen bespricht, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wie geht's dir damit, kann man dir irgendwie helfen oder kann man dir Unterstützung geben und sowas. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man nach langen Diensten einen Ausgleich hat, auch zu Hause. Mhm. Ob es Sport ist, ob es irgendwelche anderen Hobbys sind oder sowas.
Da kommen
alles.
Wir gleich noch zu.
Oha. Ja, nee, kriegen wir hin. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil es gibt Menschen, die nicht so schnell abschalten können. Und dann ist es gerade durch Hobbys oder auch Familie, auch wenn man privat redet. Mhm. Ne, man kann ja auch privat seinen Freunden erzählen, der Dienst war anstrengend und sowas. Klar, man sollte mal nicht zu viel ins Detail gehen, das ist klar, aber das darüber reden hilft schon sehr viel, um mal abschalten zu können.
Ja, aber man hört ja gerade so in pflegenden Berufen ist auch der Krankheitsstand sehr hoch, weil die Leute natürlich auch extrem schnell ausbrennen, sei es jetzt, weil da auch viel Personalmangel herrscht oder ja, wie soll ich das sagen, weil die Mitmenschen natürlich nicht mehr so rücksichtsvoll sind, wie sie das früher mal waren. Und man hört ja auch immer wieder, dann werden Feuerwehrleute angegriffen oder auch Rettungssanitäter. Und ich glaube, das war vor 20, 30 Jahren vielleicht noch nicht so. Da war der Respekt allgemein in der Bevölkerung höher. Oder vertue ich mich da?
Ich glaube, was in der heutigen Zeit sehr, sehr problematisch ist, dass durch die sozialen Medien extrem viel sofort veröffentlicht werden kann. Oder auch Falschmeldungen in Umlauf gebracht werden, die vielleicht so gar nicht stimmen. Hm. Es ist ja heutzutage wirklich so, egal wo etwas passiert, sofort zückt jemand das Handy und filmt irgendwas zum Beispiel. Oder filmt uns bei der Arbeit. Gibt's ja überall. Und das ist mittlerweile schon enorm viel geworden. Also auch diese, ja, ich sag mal, angespannte Stimmung oder eine Grundaggressivität gegenüber Rettungskräften, Polizei, Feuerwehr, gar keine Frage. Kann ich natürlich jetzt so nicht sagen, ob das früher auch so schlimm war. Aber ich denke, durch die sozialen Medien ist es definitiv verbreitert worden. Und man liest definitiv dadurch auch umso mehr. Ne? Es wird mehr in der Presse auch veröffentlicht. Schwierige Situation.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch, was du sagst. Früher nannte man das eine Ente, ne? Wenn da irgendwo eine Falschmeldung in der Zeitung stand oder mal im Radio verbreitet wurde. Aber heute lassen sich Fake News von echten News ja gar nicht mehr unterscheiden. Und im ersten Moment kannst du ja gar nicht sehen, wenn da einer was postet, ist das jetzt tatsächlich so gewesen? Die Frustrationsgrenze, finde ich, die ist halt sehr viel niedriger, als das früher der Fall war. Und ja, wie gesagt, man muss dann auch tatsächlich so einen Schalter umlegen, wenn man so einen Einsatz gefahren hat, um dann wieder runterzukommen, um sich dann wieder irgendwie zu erden. Ja, und wir legen jetzt auch mal einen Schalter um und machen noch eine Musik.
Das muss man sich einfach mal vorstellen.
Hier ist Radio Ostfriesland, das offene Bürgerprogramm am Wochenende.
Hey, was Böses.
Sie hören das Unterhaltungsmagazin Kein Blatt vorm Mund. Ab jetzt alle vier Wochen sonntags an dieser Stelle. Mein Name ist Christina Breuns und ich bin Ihre Gastgeberin. Mit mir hier im Studio ist Rajek de Vries. Er ist Notfallsanitäter und arbeitet, ja, für wen genau arbeitest du? Für das Krankenhaus Emden ist, glaube ich, nicht richtig, ne?
Nee, für den Rettungsdienst Landkreis Aurich.
Okay, das heißt, du bist nicht bei einem Krankenhaus angestellt?
Das ist ein eigenes Unternehmen quasi.
Die nichts anderes tun als Notfallwagen rausschicken zu Leuten, die einen Notfall haben.
Genau, also es gibt im Prinzip in Deutschland, es wird überall anders geregelt. Es gibt Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die Hohenitaer, Malteser kennt man ja, die auch den Rettungsdienst stellen. Und hier oben zum Beispiel jetzt bei uns ist es der Landkreis Aurich, die GmbH, die den Rettungsdienst stellt. Das heißt, es ist quasi in Anführungsstrichen, sage ich mal, ein eigenes Unternehmen, richtig, mit Geschäftsebene und allem drum und dran. Und wo man dann fest angestellt ist und dann seinen täglichen Dienst aufnimmt.
Ja, wenn du sagst täglicher Dienst, wie lange ist dann so eine Schicht? 8 Stunden?
Also bei uns die Rettungswagen im Landkreis Aurich, und ich glaube, das ist fast überall so, gibt Ausnahmen, fahren meistens immer in 12-Stunden-Schichten.
Okay. Und wenn ihr jetzt keinen Einsatz habt, dann muss ich mir das ungefähr vorstellen wie bei der Feuerwehr. Ihr habt da oben eure Küche und euren Freizeitraum. Und wenn dann der Notruf kommt, dann rutscht ihr.
Also Stangen haben wir tatsächlich nicht im Rettungsdienst. Ich glaube, das wird ganz schnell nach hinten losgehen bei uns, aber nein, Quatsch. Also ja doch, im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Also dadurch, dass man 12 Stunden auf der Wache verbringt, also im Dienst auch verbringt, haben wir natürlich zwischen den Einsätzen auch Ruhezeiten. Klar, es gibt natürlich Tage, wo man wirklich 12 Stunden gefühlt fast durchfährt. Das heißt, es kommt ein Einsatz nach dem anderen ran, obwohl man mehrere Fahrzeuge hat, aber das Aufkommen ist so hoch. Aber ansonsten, ja, wir haben da Möglichkeiten. Wir haben große Küchen zum Kochen. Wir haben Rückzugsmöglichkeiten, wo man die Beine mal hochlegen kann. Oder fast jede Wache hat eine Terrasse für die Sommermonate, dass man auch draußen sitzen kann.
Okay.
Und
dann kommt ein Anruf und dann muss ein Einsatzwagen raus.
Genau, das läuft über die Leitstelle aus Friesland.
Ja.
Wenn jetzt jemand auf der Straße verunfallt ist und die wählen den Notruf, dann guckt die Leitstelle, wo ist das? Und dann schaut die, welcher Wagen ist am nächsten dran oder welche Wache ist das Einzugsgebiet.
Ja.
Und dann alarmieren die uns. Das bedeutet, wir haben ja Melder am Gürtel, die wir tragen. Die fangen dann an zu piepen und zu vibrieren ganz laut. Das kann man auch nicht überhören.
Ja.
Und da steht dann halt die Einsatzmeldung drauf und die Adresse, wo wir hin müssen und was ungefähr da los ist. Parallel dazu kommt das aber auch aufs Navi im Auto.
Ich wollte gerade sagen, weil je nachdem, wo das ist, du musst ja auch oder sehr ortskundig sein oder du musst ein zuverlässiges Navi haben.
Das ist richtig, genau.
Was dich auch zu der richtigen Adresse
also
bringt.
Also früher war das tatsächlich noch mit Karten. Da hat man tatsächlich einen Ordner im Auto gehabt mit Straßennamen und da steht eine Wegbeschreibung drin. Heutzutage läuft das alles übers Navi.
Und da musstest du jemanden haben, der wusste, wie rum er den Ordner hält und der weiß, wo Norden ist, zum Beispiel.
So ungefähr, ja.
Ja. So, und dann kommst du an deinem Einsatzort an. Sagen wir mal, das ist jetzt nicht auf einer Autobahn irgendjemand, der verunfallt ist, sondern irgendeine Privatperson. Und dann klopfst du oder klingelst du? Im günstigsten Fall stehen die schon in der Tür und winken. Was machst du, wenn du da hinkommst und keiner öffnet mehr die Tür?
Also, was wir an erster Stelle erstmal machen, wenn niemand die Tür öffnet, obwohl das die richtige Adresse ist, was die Leitstelle uns nach Rückfrage auch bestätigt. Wir funken ja mit der Leitstelle. Hat die Leitstelle die Möglichkeit, bei der Person anzurufen und zu sagen, der Rettungswagen steht jetzt vor der Tür, bitte machen Sie auf. Wenn dann aber auch keiner mehr ans Telefon rangeht, dann muss man davon ausgehen, dass da etwas Schlimmeres passiert ist. Das heißt, die Person liegt vermutlich bewusstlos auf einmal hinter der verschlossenen Haustür. Und dann muss man vielleicht auch öfters mit Hilfe der Feuerwehr gewaltsam die Tür öffnen, weil Gefahr im Vorzug ist. Ne? Vorzug. Man kann natürlich davon ausgehen, die Person hat jetzt definitiv eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und das heißt, wir müssen da rein.
Da wollte ich nämlich drauf hinaus, dürft ihr selber eine Tür eintreten?
Ja. Wenn wir davon ausgehen können, dass Gefahr im Vorzug ist, dürfen wir die Tür eintreten.
Okay.
Wir haben spezielles Werkzeug auch im Fahrzeug, meistens aber nicht so ausgestattet wie zum Beispiel jetzt bei der Feuerwehr. Die haben ja ganz andere Mittel und Wege und normalerweise wird die Feuerwehr mit dazu alarmiert. Aber dadurch, dass in Ostfriesland halt sehr viele freiwillige Feuerwehren sind, dauert das natürlich auch ein bisschen. Die haben eine Top-Ausrückzeit, gar keine Frage. Aber es dauert natürlich immer ein bisschen länger.
Ja, und in der Zeit, wenn es dann um Leben und Tod geht, können das die entscheidenden Minuten sein. Dann bist du im Haus und angenommen, du stellst jetzt fest, das ist tatsächlich so akut, dass man die Person mitnehmen muss. Was könnt ihr denn an Ort und Stelle machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme an, ihr könnt unterscheiden zwischen Schlaganfall, Herzinfarkt oder solchen Sachen. Dann könnt ihr auch, wisst ihr, ob ich jetzt einen Defibrillator brauche oder was auch immer. Aber wenn ihr dann sagt, so, wir müssen den mitnehmen, dann wird er eingeladen. Und dann?
Also erstmal wird der Patient ja sowieso, wenn wir zum Beispiel sagen, ich spreche jetzt mal von dir. Du sitzt im Wohnzimmer und hast jetzt ein akutes Problem. Da haben wir natürlich diverse Mittel.
Muss um das erstmal eben abklopfen, dass das nicht passiert. Okay,
genau,
ja.
Besser nicht. Da haben wir natürlich diverse Mittel herauszufinden, was ist jetzt das Problem. Ne? Man hat in der Ausbildung gelernt, verschiedene Abfrageschemata abzuarbeiten, die wir natürlich anwenden. Und wir haben natürlich diverses Equipment dabei. Das heißt, wir haben einen großen Monitor dabei, wo wir EKG schreiben können. Wir können den Blutdruck messen, wir können die Sauerstoffsättigung messen, wir können den Blutzucker messen. Wir haben ein Stethoskop, wir können auskultieren, also die Lunge auskultieren, Blutzucker messen. Also wir haben an diagnostischen Mitteln fast alles an Bord, was man für den, sag mal, medizinischen Erstangriff braucht. Und das in Kombination mit dem Abfrageschema, was wir haben, fragt man ja nach Vorerkrankungen, nach Symptomen, nach Allergien, nach alles Mögliche.
Ja, aber in der Regel, wenn
kommt man
du
sehr
das
schnell dann drauf, was
ja,
der Patient
richtig,
haben könnte.
Genau. Die Erfahrung ist, du siehst ja dann auch schon, meistens kann man ja, je nachdem, wenn man einen sieht, gewisse Sachen gleich ausschließen.
Das kommt natürlich auch mit dazu, ne? Blau verhärfte Lippen zum Beispiel.
Ja.
Ne? Und dann werden die Patienten vital stabilisiert, sodass wir sie stabil halt zum Krankenhaus transportieren können. Das heißt, sie bekommen vielleicht auch unter anderem venösen Zugang, eine Infusion mit Medikamenten, die wir vor Ort schon verabreichen, um den schweren Schäden auch schon mal entgegenwirken zu können. Oder dann wird das geeignete Krankenhaus angefahren.
Und das ist dann, du rufst dann das nächste Krankenhaus an oder das geeignete Krankenhaus, wenn das jetzt jemand ist mit einem Herzinfarkt oder so, dass die auch eine Kardiologie haben?
Ja, tatsächlich läuft das heutzutage nicht mehr übers Telefon. Das war früher noch so. Da hat man dann über Funk gesagt, wir würden gerne das und das Krankenhaus fahren. Mittlerweile gibt es ein System, das nennt sich Ivena. Das haben wir, jeder Rettungswagen hat ein Tablet mittlerweile an Bord, da wo wir auch die ganzen Protokolle drauf schreiben. Das ist ja heutzutage nicht mehr, ist ja alles digital. Und da können wir dann eingeben, welche Verdachtsdiagnose wir haben, klicken auf das Alter und auf die Priorität 1, 2 oder 3, also intensivpflichtig, stationär oder nur ambulant. Und wenn wir da draufklicken, werden uns die ganzen Krankenhäuser im Umkreis angezeigt, was für Kapazitäten die haben. Und dann können wir uns das Krankenhaus, das geeignete Krankenhaus aussuchen, klicken drauf, Ankunftszeit 15 Minuten, bestätigen.
Und dann kommst du da an und dann stehen die da schon, Bescheid. Wie man das im Fernsehen sieht, da steht dann schon ein entsprechender Arzt mit zwei Schwestern.
Je nachdem, was es ist, genau.
Die nehmen den Patienten in Empfang und gut ist. Und dann könnt ihr im Prinzip in dem Rettungswagen euren Adrenalinspiegel wieder nach unten fahren, weil für euch ist der Job damit erledigt.
Genau,
dann
richtig.
Geht der Patient in die Verantwortung des Krankenhauses und der behandelnden Ärzte.
Ja, genau.
Und das ist dann auch immer so einfach, die Patienten da in so einem Krankenhaus abzugeben, sage ich mal.
Meinst du jetzt vom Abschalten her, dass man da den freien Kopf wieder hat?
Nee, ich meine jetzt so, kann das nicht auch mal sein, dass so ein Krankenhaus sagt, nee, ist nicht, wir können jetzt keine Patienten mehr annehmen, aus welchen Gründen auch immer?
Die Situation ist mittlerweile leider sehr oft, und zwar deutschlandweit, habe ich gehört, dass aufgrund von Personalmangel oder aufgrund von einem sehr hohen, ich sag mal, Patientenansturm, die Notaufnahmen teilweise komplett überfüllt und überlastet sind und das Personal da einfach auch nicht mehr hinterherkommt. Man kann natürlich Mittel und Wege finden, dass man sagt, okay, komm, ne, ist es jetzt nicht gerade so akut, wir fahren ein Krankenhaus weiter, um das andere Krankenhaus zu entlasten. Das ist gar kein Problem. Wenn es aber wirklich nicht anders geht, wird das nächstgelegene Krankenhaus angefahren. Natürlich gibt es da auch des Öfteren Diskussionen. Man versucht aber natürlich immer irgendwie einen Weg zu finden. Man versucht ja miteinander zu haben.
Ja.
Von den Pflegekräften, die in den Notaufnahmen und den Ärzten, die da arbeiten, und auch gegenüber uns. Wir suchen uns das ja nicht aus, dass wir jetzt einen Patienten dabei haben.
Ja, ja.
Die Patienten suchen ja uns. Die suchen ja uns auf. Die wollen ja unsere Hilfe haben und wir bringen den Patienten dann ins Krankenhaus. Und dann muss man halt immer dann ein gegenseitiges Verständnis dafür haben, dass wir nicht dahin kommen, um die zu ärgern, in Anführungsstrichen, sage ich mal, mit einem Patienten, sondern der Patient hat ja was.
Ja, ja.
Und wir können mit den Rettungswagen natürlich jetzt nicht kilometerweit aus unserem Einsatzgebiet rausfahren in ein freies Krankenhaus. Das geht nicht, weil dann ist die Notfallversorgung vor Ort nicht mehr gegeben.
Ja, und so ein Krankenhaus hat ja auch eine Versorgungspflicht. Alleine die Vorstellung, dass die sagen, wir sind zu, wir können keine Patienten mehr aufnehmen, das ist irgendwo ja nicht wirklich nachzuvollziehen, weil wo soll denn jemand, der jetzt akut krank ist, vielleicht lebensbedrohlich, wo soll der denn hin, auch wenn die zu sind? Ja gut.
Also zu ist immer, ja, das hört man auch oft,
ja.
Das weiß, aber das geht eigentlich nicht.
Genau.
Also eine Erstversorgung des Patienten muss immer stattfinden. Wenn wirklich aufgrund von ganz speziellen Ereignissen, sag ich mal so, jetzt zum Beispiel ist hier irgendwo ein Massenanfall an Verletzten, das heißt, hier ist irgendwo ein Reisebus umgekippt.
Ja.
Und zwei Krankenhäuser sind gerade komplett überfordert, dann ist das klar.
Ja, aber dann schicken die, okay, ja normalerweise auch einen Hubschrauber, der dann gewisse
Patienten
richtig
auswählt. Das wäre das nächste, genau,
richtig.
Wir können natürlich auch, wenn wir Patienten
hin
haben, die wirklich weit weg müssen, weil es nicht anders geht, weil die auch eine spezielle Erkrankung haben, zum Beispiel in die Neurochirurgie müssen zum Beispiel, oder der Transport auch schonend gemacht werden muss, zum Beispiel nach einem Sturz auf die Wirbelsäule, dann können wir natürlich auch sofort vor Ort schon den Rettungshubschrauber anfordern. Und die übernehmen dann den Transport, auch in weiter entfernte Krankenhäuser dann.
So, das heißt, die Situation bei euch und in den Krankenhäusern ist ähnlich die bei den Hausärzten, wo, wenn man da anruft und man hat wirklich noch das Glück, dass überhaupt einer ans Telefon geht, dass man eigentlich zu hören bekommt, ja, wir können Ihnen einen Termin geben, vielleicht in 3, 4 oder 5 Monaten, weil die komplett überlastet, ja, und vielleicht dadurch auch überfordert sind aufgrund von Personalmangel und gut.
Ja, das haben wir leider überall mittlerweile.
Okay.
Also die Hausärzte, die platzen aus allen Nähten, die Praxen. Die Pflegeheime, der Rettungsdienst, also das komplette System.
Ich möchte da ja natürlich auf etwas hinaus, und zwar auf die Leute auch, die dann vielleicht den Notarzt anrufen und wo man denkt, theoretisch, das sind Bagatellen, da hätte man jetzt nicht den Notarzt für rufen müssen. Aber auf das Thema gehen wir ein nach der nächsten Musik. Moin, liebes Ostfriesland. Mein Name ist Christina Breuns und Sie hören die Sendung Kein Blatt vorm Mund. Mein heutiger Gast ist Rajek de Vries. Er ist Notfallsanitäter. Vor der Musik hatten wir über die Probleme gesprochen, die sein Beruf so mit sich bringt. Rajek, was müsste denn deiner Meinung nach dringend verändert oder verbessert werden? Oder was wünschst du dir?
Boah, also ich glaube, so viel Sendezeit haben wir gar nicht.
Ja, fang mal an.
Also ich glaube, ich kann einfach nur sagen, was ich mir wünsche. Was halt wirklich, wirklich vielen Kollegen auffällt, ist das, was wir gerade auch schon sagten, dass viele Menschen wegen Bagatellen den Rettungsdienst alarmieren. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen so ein Appell. Wir helfen gerne und überall und jederzeit, wo wir können, mit allem, was wir können. Aber meiner Meinung nach könnten sich einige Menschen dann auch mal wirklich fragen, wenn die den Notruf jetzt wählen, brauche ich jetzt wirklich innerhalb von ein paar Minuten fachmedizinisches Personal mit einer erfahrenen Intensivstation im Wohnzimmer bzw. vor der Haustür? Brauche ich das jetzt gerade? Oder überlegen wir uns das lieber nochmal, gehen vielleicht doch zum Hausarzt oder mit dem Schnupfen zum Beispiel. Oder kriegen wir die Person, die jetzt gerade vielleicht jetzt nicht akute Hilfe braucht, vielleicht doch selber ins Auto und können mit ihr zum Arzt fahren oder ins Krankenhaus.
Zum Beispiel mit einem verstauchten Fuß.
Das war früher immer so. Also ja. Ich meine jetzt mal, viele gerade nach Fußballspielen und so, die haben sich dann den Knöchel verstaucht, haben dann Kühlpack draufgeschmissen, sind dann ins Auto gehumpelt und auf die Rückbank gesetzt und haben sich dann zum Röntgen fahren lassen. Mhm. Heutzutage wird dafür halt vermehrt der Rettungswagen alarmiert.
Also ich habe so im Vorfeld an diese Sendung, weil das ja auch meine erste Sendung ist, mal so ein bisschen vorgefühlt bei meinen Bekannten und habe erzählt, dass ich also jetzt ehrenamtliche Moderatorin werde bei Radio Ostfriesland und was so das Motto meiner Sendung wird und dass mein erster Studiogast Notfallsanitäter ist und so die Probleme, die der Beruf mit sich bringt, dass da auch viele Leute sind, die jetzt mal landläufig wegen einem Splitter im Finger den Notarzt anrufen oder einen Rettungswagen anfordern. Und da hat mein Nachbar was ganz Intelligentes gesagt, wie ich finde, wo ich selber auch gar nicht drauf gekommen wäre. Der hat gesagt, das ist, weil die Leute mittlerweile genau wissen, wenn die ins Krankenhaus gehen zur Notfallaufnahme, dann sitzen die da unter Umständen 5-6 Stunden, bis sie an die Reihe kommen. Und um das zu vermeiden, rufen die den Rettungswagen, also aus Bequemlichkeit.
Da kann ich nur schmunzeln. Ja, wir hören das sehr oft, auch im häuslichen Umfeld, dass die Leute dann zu uns sagen, ja, aber hey, sie sind ja mit dem Rettungswagen hier, dann geht's ja schneller, wir kommen schneller dran. Und dann müssen wir auch die Leute oft ausbremsen, um ihnen zu sagen, halt stopp, wir haben jetzt die Ersteinschätzung hier vor Ort gemacht bei Ihnen, wir nehmen Sie gerne mit ins Krankenhaus, aber das Krankenhaus selber, das nennt man Triagierung, das ist eine Triage, ne? Ja. Und die kategoriert die Leute ja auch ein, die Patienten, nach Dringlichkeit. Und wenn jetzt wirklich da einer mit einem, eingerissenen Zehennagel mit uns ins Krankenhaus gebracht wird oder auch selber kommt, die müssen sich trotzdem erstmal im Wartezimmer gedulden.
Ja, aber die erwarten ja, dass du, ich sag jetzt mal, wenn sich da einer mit dem Brotmesser den Finger aufgeschnitten hat,
ja.
So, der erwartet ja, dass du den Finger nähst. Nö. Der will ja nicht ins Krankenhaus.
Nee. Das machen wir ja schon mal gar nicht.
Ja, oder zumindest, dass du den
so... Also wir verbinden den natürlich und sowas um Gottes Willen. Ne? Klar, wir versuchen dann, je nachdem, was für ein Ausmaß die Blutung jetzt als Beispiel hat, natürlich direkt zu stoppen und zu verbinden und sowas. Und manchmal ist es dann auch so, dass die Leute jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Schnitt im Finger, ist eigentlich ganz gut. Die schneiden sich in die Fingerkuppe. Mhm. Das blutet natürlich sehr stark. Finger sind ja gut durchblutet hier vorne. Dann kommen wir an, verbinden den Finger und dann sagen die, ja, aber ich will gar nicht ins Krankenhaus. Dann frage ich mich, hätte da nicht vielleicht auch jemand der Angehörigenverband einen Druckverband drauf machen können? Das lernt man mittlerweile ja eigentlich. Sollte man überall in Erste-Hilfe-Kursen. Dann stehen wir dann auch da und dann frage ich mich manchmal auch, warum sind wir jetzt hier?
Ich denke, das ist genau dasselbe, wie wenn jemand auf der Straße zusammenbricht und niemand da ist, der sich traut, erst eine Hilfe zu leisten. Das ist eine Überwindung.
Ja, ist richtig.
Und dann hast du auch Leute, die können kein Blut sehen. Oder
das ist auch richtig, klar. Gar keine
Frage. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann mal ein Ehepaar gibt und er hat sich in den Finger geschnitten oder mit dem Hammer draufgehauen und dann kommt sie und sagt, Schatzi, ich mach das schon. Und dann sagt er vielleicht, geh mir bloß weg. Du hast keine Ahnung. Dann rufe ich lieber den Rettungsdienst zum Beispiel. Oder sie tut das dann, weil er sagt, ist alles halb so wild. Und sie sagt, nee, das muss versorgt werden. Na gut, ich bin Therapeutin für Psychotherapie. Mhm. Ich habe da vielleicht noch mal so einen anderen Einblick drauf. Aber letztendlich, ja, du hast recht. Also auch wenn man da einen Stoffel zu Hause hat, der sich vielleicht dann nicht helfen lassen will, man kann deshalb nicht den Notarzt rufen, finde ich auch. Man muss bei kleineren Sachen sich erstmal selber helfen und dann gucken.
Also ich sage nochmal dazu, Entschuldigung, was wirklich wichtig ist, bevor das jetzt falsch rüberkommt. Wir kommen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Okay.
Ne, also die Leute sollten natürlich schon ein bisschen sensibilisiert darauf werden. Wie gesagt, brauche ich jetzt wirklich gerade akut eine fahrende Intensivstation?
Ja.
Oder kriegen wir das auch anders geregelt? Aber man soll sich auch nicht zu scheu sein, wenn man wirklich merkt, mir tut die Brust weh oder so, aber das könnte auch was anderes sein. Gottes Willen.
Ja. Ne,
dann ruft die 112, wir sind ja da dafür. Ne, wenn man dann im Nachhinein, kann man immer noch feststellen, wenn wir vor Ort sind, ist das jetzt was oder nicht.
Bei ist es wirklich zum Beispiel, ein Erstrangsymptom für einen Herzinfarkt? Oder
genau, klar. Oder ist es vielleicht doch nur ein Husten?
Ja.
Ne, aber dann kommen wir lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, bevor dann doch was Schlimmes passiert, um Gottes Willen natürlich.
Ja, ich habe hier noch ein paar Stichworte aufgeschrieben und zwar Stichwort Krankenhausschließungen. Wie denkt ihr denn darüber?
Das ist eigentlich, kann man das ganz gut verknüpfen mit den Bagatelleinsätzen, weil ich beziehe das jetzt mal auf den Landkreis Aurich. Man hat ja mitbekommen, dass das Norder Krankenhaus zu hat jetzt. Und die Kollegen von der Rettungswache Norden, die fahren wirklich in einer Tour hin und her und hin und her, weil die können, die Rettungswache im Norden lag ja direkt neben Krankenhaus. Die war da direkt nebenan.
Okay.
Und wenn die zum Beispiel im Norden einen Einsatz abgearbeitet haben und den zum Beispiel ins Norder Krankenhaus bringen konnten, von den Fachbereichen her, war der Einsatz natürlich auch relativ schnell wieder abgearbeitet. Aber der Rettungswagen war natürlich auch schnell wieder frei für andere Notfälle.
Ja.
Und jetzt, wo zum Beispiel das Krankenhaus im Norden geschlossen hat, müssen alle Einsätze, die im Norder-Umkreis sind, das ist ja nicht nur Norden, das ist ja auch die Gemeinde Hage und Großheide, was alles, was da drumherum mit dazukommt, weiter weggefahren werden.
Ja.
Ob es jetzt Aurich, Leer oder Emden ist. Und dementsprechend sind die Autos natürlich viel länger unterwegs und sind natürlich auch länger gebunden in den Einsätzen. Und die Einsätze an sich dauern länger und die Kollegen müssen halt umso mehr arbeiten. Die haben nicht mal schnell eben Zeit, die Beine mal hochzulegen, kurz für einen Moment. Ist natürlich sehr, sehr unglücklich, sag ich mal so.
Stichwort Musik. Hier kommt Science, Charlie Wilson, Justin Timberlake and Snoop Dogg. Hier ist Radio Ostfriesland. Ich bin Ihre Moderatorin Christina Breuns und Sie hören die Sendung Kein Blatt vorm Mund. Mein Gast ist Rettungssanitäter. Er heißt Raik de Vries und kommt aus Emden. Jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Er ist Notfallsanitäter. Ja, dabei haben wir uns schon sehr ausführlich über seinen Beruf unterhalten. Und jetzt würde ich zum Schluss noch mal fragen, und zwar, dein Beruf ist Notfallsanitäter, aber du hast auch eine Berufung. So, was ist das?
Meine Berufung?
Ja, deine Berufung, also dein Hobby oder...
Ach, meine Hobbys. Meine Berufung ist schon irgendwie so auch mit der Beruf, das kann man so irgendwie zusammenzählen, aber zum Abschalten, gerade nach Feierabend, also bei mir ist die Musik ganz weit oben, Sport. Und natürlich das Treffen mit Freunden, Familie und sowas. Alles.
Ich habe hier was stehen, das fängt mit D an.
Oh nee, komm.
Wieso?
Nein, das, Quatsch, alles gut.
Da braucht man sich ja nicht, also ich hatte ja gefragt, wie wir damals telefoniert haben, dass ich in meiner Sendung halt immer die Leute frage, was ist ihr Beruf? Das soll ja nach Möglichkeit dann auch immer etwas sein, wo man anderen Menschen mithilft oder Tieren oder sich für die Natur einsetzt. Und was ist die Berufung? Und dann hast du mir erzählt, welches Instrument du spielst und welche Musik du machst. Und dann habe ich das mal so gegoogelt. Und dann habe ich für mich festgestellt, also das ist Mittelalter-Rock.
Nee, Folk.
Oder Folk.
Machen wir leider nicht, nee.
Okay. Ich habe das jedenfalls mal versucht zu googeln. Da gibt es ja auch einige Bands. Mhm. Und für mich klingt das ein bisschen nach Rammstein, aber dann mit Dudelsack so ungefähr. Aber darüber solltest du ja reden, nicht ich. Also wie kommt man denn, ich frage mal anders, wie lange dauert es, bis dass man aus einem Dudelsack einen Ton rauskriegt?
Och, innerhalb von ein paar Sekunden geht das, aber ob der Ton schön klingt, also, das ist eine andere Frage.
Okay. Und warum nicht meinetwegen Saxophon? Sagt man ja, ist ja sehr sexy, Saxophon spielen.
Also Saxophon warum? Persönlich ist für mich gar nichts. Also,
okay.
Ich mag Saxophon nicht so gerne leiden. Ich mag aber auch nach einer gewissen Stundenanzahl auch keinen Dudelsack mehr leiden. Also das ist normal. Also irgendwann geht einem das auch, ich sag mal, auf den Sack, wortwörtlich.
Ja.
Nee, bei mir war das tatsächlich Zufall, dass ich mich in dieses Instrument verliebt habe. Und zwar, das war damals in der Schule. Und dann haben Mitschüler bei einem Referat, wo es um die Mittelaltermusik ging, auch schon Dudelsack gespielt.
Mhm.
Und haben die Instrumente mitgebracht und uns das gezeigt und vorgespielt. Und irgendwie saß ich da und ich war einfach baff. Also dieser Sound, der da rauskam, das hat solche Emotionen freigesetzt, dass ich mir dachte, das muss ich auch lernen. Das will ich auch. Und dann bin ich direkt nach dem Unterricht zu denen hin und habe gefragt, hier, du, wie sieht's aus? Kann ich das denn mal in die Hand nehmen? Mal, ne, versuchen. Und dann habe ich über einen bekannten Leihinstrument mit nach Hause bekommen und habe mir das selber beigebracht.
Aha. Mhm. Aber kann man da wirklich komplette Stücke mitspielen und man hat da auch die entsprechenden Noten für?
Ja, natürlich. Noten lese ich zum Beispiel selber gar nicht. Also ich kann absolut keine Noten lesen.
So eher wie auf der Blockflöte, wo man dann so Kreuzchen macht, damit man weiß, welche Finger man zuhalten muss?
Genau so habe ich es gelernt.
Ja,
tatsächlich.
So,
ich habe mir Grifftabellen, wie das ist. Also
ja.
Der Dudelsack, den ich spiele, das ist ein mittelalterlicher Dudelsack.
Mhm.
Und die haben dieselbe Griffweise wie die normale deutsche Blockflöte tatsächlich.
Aha.
Und ich habe mir diese ganzen Grifftabellen im Internet ausgedruckt und mein ganzer Kleiderschrank hing da voll in meinem Kinderzimmer früher und habe mir da dann eins am anderen. Und Noten lesen, wie gesagt, kann ich überhaupt nicht. Ich mache alles nach Gehör, heute noch.
Mhm.
Und das klappt relativ gut, muss ich sagen.
Aber ihr habt dann auch, also du bist in einer Band.
Genau, richtig.
Und die Band heißt?
Faruna.
Faruna.
Hat bestimmt schon der ein oder andere gehört, weil wir tatsächlich, ich bin jetzt mal ganz hochtrabend, zu sagen, dass wir, glaube ich, die einzige Mittelalterband in Ostfriesland sind.
Mhm. Habt ihr sowas wie eine Homepage, wo man euch
finden
kann?
Wir hatten eine Homepage, die haben wir jetzt aber momentan leider deaktiviert, aber wir sind über Social Media zu erreichen.
Okay.
Also bei Facebook und Instagram sind wir vertreten.
So, dass Leute, die sich für die Musik interessieren oder die euch mal gerne hören würden, auch sehen können, wo ihr mal auftretet.
Richtig, genau. Das geht jetzt auch bald wieder los, weil die Sommersaison kommt ja wieder. Dann finden ja hier oben auch wieder diverse Mittelaltermärkte statt. In Timmel jetzt demnächst, in Ilo.
Also, und da seid ihr dann auch.
Sind auch welche. Genau, und da treten wir dann auch mit auf.
Super. Okay, und wir machen jetzt nochmal ein kleines bisschen Musik hier bei Radio Ostfriesland. Game von Pete Philly aus dem Album One aus dem Jahr 2011.
Hier ist Radio Ostfriesland.
Ja, jetzt nähern wir uns dem Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei dir, Raik, dass du dir kein Blatt vor den Mund genommen hast.
Gerne.
Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Band.
Dankeschön.
Und starke Nerven und gute Gesundheit für deinen Beruf.
Das ist lieb, Dankeschön.
Und damit wird es auch für mich Zeit, mich für heute von Ihnen zu verabschieden. Ich bin Christina Breuns und das war die Sendung Kein Blatt vom Mund. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Den Podcast hierzu finden Sie auch auf www.igelverein-aurich.de. Warum da? Weil Igel meine Berufung sind. Der Igel gilt laut der Internationalen Roten Liste als potenziell gefährdet. Bitte denken Sie daran, bevor Sie Ihren Mähroboter einschalten. Jedes Jahr werden Tausende von Igeln in ganz Deutschland in speziellen Auffangstationen abgegeben mit schwersten Verletzungen durch eben diese Mähroboter. Die Zahl der Tiere, die jedoch nicht gefunden werden und qualvoll sterben, ist wesentlich höher. Deshalb, wenn Mähroboter, dann bitte nur tagsüber laufen lassen. Die zweite Sendung von Kein Blatt vorm Mund gibt es am Sonntag, dem 1. Juni um kurz nach 12. Diesmal mit dem Wolfsbotschafter und Pressesprecher des Freundeskreises Freilebender Wölfe e.V., Hendrik Spieß. Mein Name ist Christina Bräuns und so klingt Radio Ostfriesland am Sonntagnachmittag. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.